Hier ist Folge 82 von HSV,
meine Frau!
Wir haben uns einen kurzen Break genommen und sind jetzt wieder für euch in voller Besetzung am Start. Bones, moin moin.
Hallöchen.
Kai.
Hallo.
Und Gatto.
Moin.
Ich bin Stübi, herzlich willkommen und wir sagen nicht nur herzlich willkommen, sondern auch tschüss. Eben gerade kam die offizielle Bestätigung, Lotto meine, beziehungsweise habe ich meine Perle, wird abgesetzt als, ja, wie soll man sagen, Einlaufsong oder na gut, also die Tradition wird zumindest beendet. Gibt auch noch ein offizielles Statement dazu, können wir auch nochmal uns ganz kurz reinlesen.
Ne?
Genau, Uhr weg.
Und der Schraubenzieher wurde angelegt.
Hoffmann hat gesagt, es passt nicht mehr zum Bild, was der HSV abgeben will auch und es ist Zeit für eine Rundumerneuerung, auch was die Stadionshow betrifft. Wie seht ihr das?
Ich bin eigentlich Fan von Hamburg meiner Perle. Ich finde es sehr, sehr schade. Ich finde, es gehört irgendwie dazu. Ich habe auch gehört, dass Lotto da nicht ganz so eine gute Figur gemacht haben soll letzte Saison. Da auch irgendwie seinen eigenen Teil dazu beigetragen hat, dass er sich da selber aus der Sonne genommen hat. Finde ich schade, weil ich hätte es gerne gehört. Ich finde, also dass die Stadionuhr abgebaut wird, völlig okay, weil die hatten wirklich keine Berechtigung mehr. Ich hoffe, dass diese Rock-Version am Anfang, HSV Forever, dass da wieder die normale Version kommt, weil die ist grausam in meinen Augen. Ja. Oder irgendwie, dass man Hamburg liebe ich sehr, irgendwie zur Halbzeit kommt und HSV Forever am Anfang.
Irgendeine Hymne wird ja Lotto dann ersetzen, ja. Ne? Was habt ihr da eine Idee, Jungs?
Ja, vielleicht wir als Mitglieder des Hamburger Goldkirchen-Chors.
Moin, moin, Hamburg.
Moin, Hamburg, ja.
Der wird ja jetzt schon nach dem Spiel gespielt, wäre eine Möglichkeit, aber auf der anderen Seite ist der Refrain, also jetzt mal realistisch. Moin, moin, Hamburg, meine Perle, ne? Also, ich tippe mal auf, mein Hamburg liebe ich sehr.
Das muss ja auch, also das ist ja auch nicht die Einlaufhymne jetzt von Lotto. Ich sage erstmal, wenn die weg ist, dann, geht das nämlich auch noch weiter. Wir haben ja eine Einlaufhymne, das wäre so ein kleiner Bonus, den er halt immer live gespielt hat. Ich denke mal, dass man Hamburg liebe ich sehr, da jetzt so ein bisschen in die Lücke gehen wird. Finde ich völlig okay, den Song finde ich überragend. Das ganze Stadion liebt auch den Song, der wurde auch null künstlich gepusht. Das haben die Fans, es kam aus den Fans heraus, dass sie den Song immer mehr gehypt haben und der ist anerkannt, finde ich gut.
Man muss auch fairerweise sagen, das Management sagt ja oft auch, wir wollen jeden Stein hier umdrehen und alles probieren, den HSV wieder in die richtige Bahn zu führen und der eine mag es jetzt als blinden Aktionismus sehen, aber ich finde, das Management probiert da wirklich alles jetzt, Veränderungen auch reinzubringen, die dann vielleicht dazu führen, dass die Mannschaft sich noch wohler fühlt, dass man noch geschlossener in eine Richtung geht und insofern in Ordnung. Es wird was gemacht, es wird was getan und ich kann nur hoffen, dass es dann auch wirkt.
Ich denke, ob das jetzt sportliche Konsequenzen hat.
Ich denke, das ist scheißegal.
Ja. Ich glaube schon nicht, dass es scheißegal ist, weil es geht, das ist vielleicht nicht der Faktor, der alleine Leistungen verbessert, aber es ist so die Richtung, die du einschlägst, wo du sagst, wir finden die Stadion-Uhr ist nicht mehr passend, wir finden die Hymne ist nicht mehr passend, wir wollen einen klaren Weg gehen und das passt da nicht rein. Und das ist so der Anfang vom Weg, den du gehst, um das Ruder rumzureißen.
Das Thema ist ja schon seit einigen Wochen auf dem Tableau und Hoffmann hatte vor einiger Zeit auch gesagt, dass was ihn halt an der Hymne störe, ist halt, wir besingen alle Gastmannschaften, dass wir sie aus dem Volkspark hauen und die Wahrheit ist, dass wir in den letzten 2-3 Jahren vielleicht in Zukunft 5-6 Spiele gewonnen
haben. Aber wir ziehen auch den Bayern die Lederhosen aus, haben aber ein Torverhältnis von 1:61 in den letzten 3 Jahren.
Und da
das ist ja alles mit dem Augenzwinkern.
Genau, und da meinte Hoffmann aber, dass sowas störe ihn und dass er da halt irgendwie, wenn man da keine Aktualität irgendwie reinbringen könnte, dann müsste man darüber nachdenken. Wie gesagt, vor einiger Zeit hat er es gesagt, das wieder abzuschaffen und anscheinend hat er sich jetzt durchgesetzt.
Ja. Dann soll er zum Lachen in den Keller gehen, wenn er sowas denkt. Ich glaube auch, dass das eher die Argumente, wahrscheinlich findet er irgendwie Lotto oder irgendwie gibt's da Twist, was weiß ich. Und jetzt wird sich das so schön zurecht gedreht. Also wenn alle ihn lieben würden und wenn jetzt die Hymne super und alles happy wäre, dann würde er es nicht sagen.
Wir fassen mal zusammen. Wir fänden es, glaube ich, alle nicht schlecht. Mein Hamburg liebe ich sehr. Ja. Dann an die Stelle von Lotto. Könnten ja dann auch Abschlag eventuell live performen, ne? Wäre natürlich auch geil. Ich glaube, die sind eh immer im Stadion mit Dauerkarte.
Ja, bestimmt auch.
Also,
wir lassen uns mal überraschen, was sie sich einfallen lassen.
Schauen wir mal. Und jetzt
sonst kommt wieder Right Said Fred in der Halbzeit-Show. Damals.
Oh, ja.
Stand up for the champions.
Wird ja inhaltlich dann auch schwierig sein. Also wir gucken mal ganz kurz zum Sportlichen. Gerade sind ja die Jungs in Kitzbühel im Trainingslager. Und weil wir jetzt auch einige Wochen keinen Podcast mehr aufgenommen haben, mal ein ganz kurzes Transfer-Update. Also, ich lese sie mal kurz vor, die Zugänge, die bis jetzt feststehen. David Kinzombi, aktuell verletzt. Everton macht gerade individuelles Training. Tim Leibold mischt schon mit. Berkay Özcan, gut, ist jetzt verpflichtet worden von Stuttgart, vorher auf Leihbasis. Heuer Fernandes fürs Tor. Giamera von Bochum als rechter Verteidiger. Hinterseher, der jetzt schon knipst, wie er will und die Elva in den Testspielen ganz abgewichst reinmacht. Macht einen super Eindruck. Sonny Kittel, Duciak von Pauli. Adrian Fein, Überraschungsmann bisher so ein bisschen in der Vorbereitung, wird auch persönlich gelobt, immer von Hacking. Kann man sich schon mal drauf freuen. Bobby Wood und das können wir dann ein kleines bisschen ausklammern. Matti Steinmann, da enden dann die Laien. Porat, Christoph Moritz, der allerdings beim Fitnesstest mit Abstand der Beste war und noch beim letzten Linienlauf Van Drongelen vollgebrabbelt hat wohl. nach einer halben Stunde und komplett fit war. Also warum nicht? Und Kostic, aber der wechselt dann ja auch zu Frankfurt. Zugänge, das waren die Zugänge. Abgänge können wir ein bisschen abkürzen. Santos Kostic steht schon fest. Arp ist weg und alles, was da drunter kommt, ist jetzt eigentlich gar nicht der Rede wert, außer Lasogga und Holtby. Lacroix endet die Leihe, wird auch nicht verlängert. Wang weg.
Aber auch viel, im Nachwuchs aufgeräumt, ne? Also einige junge Leute, die haben
Pfeiffer, den wir auch mal auf dem Zettel hatten. Ferrati.
Oder so?
Genau, Drafs.
Also man hat den gar keine, also anscheinend nicht für gut befunden für die erste Mannschaft, deswegen hat man ihnen dann gleich gesagt, nach der zweiten geht es bei uns nicht weiter.
Porat ist ja zum Beispiel auch zu Holstein Kiel gewechselt, da haben ja auch immer viele Trainingsbeobachter gesagt, dass er eigentlich ganz gute Anlagen hat, aber es hat jetzt nicht gereicht, aber für Holstein Kiel anscheinend schon. Von daher, ja, das ist so ein bisschen der Transferüberblick jetzt mal auf die Schnelle. Ihr werdet wahrscheinlich auch schon viel gelesen haben in den Zeitungen, in Zahlen ausgedrückt auf transfermarkt.de. Übrigens ein Transferüberschuss von 11,65 Millionen Euro. Dank Douglas Santos sicherlich auch, der nochmal 12 Mio eingebracht hat. Wie ist so euer Gefühl? Man hat ja immer in der Vorbereitung Gefühl. Ist das jetzt so nach euren Vorstellungen gelaufen bisher?
Also ich finde, dass das sich bisher ganz gut liest. Man hat ja auch noch ein bisschen Zeit, aber dass dieses Transfer Plus gerade durch Douglas Santos, wo man echt Qualität verloren hat, auf jeden Fall in meinen Augen auch nochmal reinvestiert werden muss in die Mannschaft, dass vielleicht noch ein, zwei Knaller kommen. Bei den ganzen Spielern, die du vorgelesen hast, finde ich, kann man schon noch unterscheiden zwischen Stützen der Mannschaft. Das betrifft dann sicherlich nur noch einen Bruchteil der Leute, die du vorgelesen hast, und auch Stützen, die gegangen sind, wie zum Beispiel Pollersbeck.
Aber Pollersbeck ist noch nicht weg. Also im Gegenteil, der.
Aber ich glaube, mit ihm wird nicht mehr geplant.
Aber er will bleiben.
Ja, will bleiben, hängt sich rein und Hacking hat auch gesagt, ich scheiß quasi auf das, was in der Vergangenheit war. Ich beurteile das, was ich sehen kann, und ich könnte mir vorstellen, dass so ein Hacking ihn auch packt, ne?
Genau, und das war auch so mein Übergang auch so zu Leuten wie Ito und Sakai, die sozusagen ja auch noch auf der Kippe stehen, wo man nicht weiß, zusammen mit Pollersbeck, wo der Weg hinführen wird, noch in der Transferperiode. Und da hoffe ich, dass wir da mit den 10 Millionen, die wir im Moment noch im Plus sind, noch einiges bewegen.
Ja, ich wollte eigentlich
du Pollersbeck sagen, oder?
Ja, eigentlich ein Umschwung dann zur Transferpolitik.
Das ganz schnell, wenn wir jetzt über die 10 Millionen Überschuss reden, hier einmal die aktuellen Gerüchte. Dieser Letschert, dieser holländische Innenverteidiger, steht noch zur Debatte. 28% Wechselwahrscheinlichkeit. Sakai, Abgangswahrscheinlichkeit 25%.
Übrigens, in heute ganz kurz, wenn ich da eingrätschen darf. Ja. Habe ich heute so einen Screenshot gesehen bei Instagram. Timo Letschert folgt HSV. War heute bei Instagram irgendwie so ein
kleiner. Ja, der war auch in Hamburg.
Genau.
Also da ist auf jeden Fall was dran. Ja. Stendera, 26%ige Wahrscheinlichkeit noch. Van Drongelen, 28%, dass er noch weggeht.
Hätte ich 29.
Pollersbeck zu Red Bull Salzburg, 36%, also ein kleines bisschen mehr. Sakai hier nochmal zu Wissel.
Das ist Kobe, wo Podolski und Iniesta spielen.
Ja, da ist doch wunderbar. Kann er noch perfekt hin. 43%ige Wahrscheinlichkeit Van Drongelen zu PSV, auch 28%. Und Martin Hanik zum HSV, 15%. Das Gerücht gibt's auch noch. Das nur ganz kurz zwischendurch. Sag nochmal was zur Transferpolitik.
Allein die Tatsache, dass jetzt zum Beispiel so ein Pollersbeck sagt jetzt, er will sich, oder Hacking zumindest sagt, er will sich durchsetzen und ich gebe ihm noch eine Chance, finde ich sehr, sehr clever. Das haben ja auch bei ganz vielen anderen Spielern gesagt. Das ist halt nicht endlich mal, diese 10 Profis stehen auf der Streichliste und insgesamt war der Marktwert vorher bei denen irgendwie bei 20 Millionen und dann das Statement und zack ist der Marktwert erstmal bei jedem um 30% gesunken, sondern so rum musst du es jetzt halt spielen, dass man sagt, ja, wir planen mit dem und wenn ihr den kaufen wollt, dann könnt ihr den nicht irgendwie zu 50% unter Marktwert kaufen, sondern halt zum Marktwert oder halt teurer. Und das ist halt endlich mal so ein bisschen das Gehirn angeschaltet. Und solche Aussagen ist für mich ein absolutes 1x1 vom Management, aber das haben wir in der Vergangenheit offensichtlich ja nicht beherrscht.
Gesucht wird übrigens noch ein reiner defensiver Mittelfeldspieler und ein Innenverteidiger, wobei wir übrigens ja schon einen quasi Neuzugang haben mit Papadopoulos, der im Moment IV Nummer 1 ist, wenn man so die Trainingsspiele und die Testspiele anguckt. Der hat sich anscheinend fit gemacht, hat ein bisschen die Pommes weggelassen und ist jetzt gerade in Shape. Also Rick quasi neben ihm und lässt sich von Papadopoulos führen. Also ein Innenverteidiger noch, ein defensiver Mittelfeldspieler noch und dann sind sie, glaube ich, durch.
Ich finde, mit Papadopoulos ist immer super schwierig zu planen. Also ich glaube, dass der maximal die Hälfte der Spiele macht, auch wenn er jetzt fit ist, aber das gestern hast du das gelesen im Hamburger Abendblatt mit Papadopoulos.
Die Klausel, ne?
Da fest man sich
Jens Todt noch, ne?
Jens Todt, und es war ja damals so, ich habe da mit eins vor anderen drüber gesprochen, was als Leverkusen gegen HSV gespielt hat, hat auch Papadopoulos damals ausgeliehen vom HSV das entscheidende Tor geschossen und hat auch so krass gejubelt, ne? Und die ganze Presse so Skandal und Rudi Völler auch einen riesen Hals gehabt und so. Und danach, Leverkusen halt nicht dumm gewesen, 2 Tage später gesagt, Papadopoulos steht zum Verkauf, 10 Millionen Euro, einfach so völlig willenlos hoher Preis. Dann natürlich beim HSV alle die Nerven verloren, der öffentliche Druck, Papadopoulos müssen wir verpflichten, erster Retter, völlig überteuert gekauft.
Haben wir schon wieder vergessen, ne? Den wollen wir alle unbedingt.
Völlig, danach, echt so, das ist halt so der Mediendruck, ne?
Hamburg auch Wunschspieler von Gistol damals.
Ja, also. Müssen wir kaufen und dann völlig überteuert gekauft, einen verletzten Spieler und dann halt den Vertrag nicht gelesen. Ich meine, was unterschreibt Jens Todt damals, dass wenn du ihn vorzeitig abgibst, dass du irgendwie eine Millionen Strafzahlung oder eine Millionenhöhe Strafzahlung an Leverkusen zahlen musst, so müssen wir den jetzt behalten und können den halt noch nicht mal ablösefrei abgeben. Das wäre ein Minusgeschäft.
Das ist halt das Ding, ne? In jedem Fall musst du blechen. Ja. Selbst wenn du sagst, so bitte hau ab und er übernimmt das Gehalt noch, in jedem Fall musst du Kohle an Lev zahlen und das ist halt.
Da sieht man mal, wie schlecht wirklich Jens Todt ist und dass das auch keiner so richtig wusste anscheinend beim HSV. Das ist halt, weil so viel Wechsel ist, das.
Wir gucken nach vorne. Jetzt haben wir mit Bold auf jeden Fall jemanden, der da ein bisschen fähiger ist. Vielleicht schaffen wir es auch noch, über den zu reden. Aber an der Spitze, wichtigster Mann im Verein, ist Dieter Hecking und der macht für mich einen überragenden Eindruck. Also was man jetzt schon gut machen kann, macht er richtig. In den Interviews ganz realistisch. Was du eben schon gesagt hast, er nimmt alle mit ins Boot, gibt allen eine Chance. Hat auch gegenüber den Journalisten, das merkst du, das haben wir auch schon gesagt bei der Verpflichtung, ein ganz anderes Standing. Es wird ganz anders wieder über den HSV berichtet mit ein bisschen mehr Respekt und das gefällt mir sehr, sehr gut. Der HSV absolut auf dem Weg zu einem ehrlichen, seriös arbeitenden Verein, der sich in die erste Liga hocharbeiten wird, glaube ich auch. Also ein super Gefühl.
Also die Außendarstellung stimmt im Moment auch wieder, weil bei den ganzen Transfers, die auch von Bold eingefädelt wurden, hast du keine Störgeräusche, keine Nebengeräusche gehabt. Du hast immer erst dann von den Geschichten erfahren, wenn sie mehr oder weniger schon wasserdicht waren. Und das ist auch endlich mal ein angenehmes Gefühl, dass du nicht jeden Tag in der Mopo oder in einem Bild liest, wer vielleicht kommt, wer wo irgendwie Fahrrad gefahren ist mit wem und welche Gespräche da geführt wurden, dass du wirklich eigentlich nichts mitbekommst, bis die Transfers Sack und Tüten sind und das macht einen sehr seriösen, angenehmen Eindruck in der Sommerpause endlich mal. Und wie du halt sagst, die Reporter sind sehr vorsichtig bei Dieter Hecking.
Also da passiert sowas definitiv nicht wie mit Titz damals. Ich gebe der Bild kein extra Interview oder so, sondern ich glaube, das steht da gar nicht zur Debatte. Also so schätze ich Hecking ein. Der kennt eben dieses Business. Er war in jedem Bundesliga- und Zweitligastadion schon mindestens 5-mal zu Gast. Das ist einfach was anderes.
Er hat ja jetzt auch schon, wie gesagt, Europa League, Champions League Halbfinale gespielt. Also wenn er mit irgendwas umgehen kann, dann sind es auf jeden Fall die Medien. Und ich glaube auch in Wolfsburg, gerade in der VW-Stadt, bist du vor so einer Boulevardpresse nicht geschützt gewesen.
Das ist auch einfach der Unterschied zu Wolf. Wolf mag ja auch taktisch und alles gut gewesen sein, aber einfach das Standing und die Erfahrung, die hat Hecking und das brauchen wir jetzt halt auch in der Situation.
Auch sportlich, auch wenn das natürlich jetzt noch nicht so entscheidend ist, wobei in, ich glaube, gut 2 Wochen geht ja schon die Saison dann los, ne? Also heute
die zweite Liga fängt vor der ersten an am 25.07. Das Wochenende.
Also in 16 Tagen spielt der HSV schon und deswegen ist es schon wichtig, dass man langsam in Form kommt und immerhin gegen Olympiakos Piräus ist jetzt der aktuelle Stand 1-1, Champions League Quali spielen die, ganz gute Mannschaft, später Ausgleich durch Hinterseher. Das heißt, irgendwie finden die sich langsam. Er stellt auch immer so eine vergleichbare Elf auf. Aaron Hunt übrigens in Topform seit einigen Wochen, merkt man auch gleich. Dieser Adrian Fein tut sich hervor. Also das, was ich jetzt so gelesen habe von den Leuten, die da einen Blog schreiben und im Trainingslager sind. Hinterseher, wie gesagt, stark. Kittel engagiert, aber ein bisschen wirkungslos. Leibold macht einen super Eindruck. Everton trainiert noch individuell im Moment. Papadopoulos, Van Drongelen gesetzt. Das ist so das Gerüst im Moment. Aber ich freue mich auf jeden Fall jetzt schon wieder aufs erste Heimspiel. So schnell kippt die Stimmung, ne?
Ja, ich sehe es auch sehr, sehr positiv. Also das A und O wird ja sein, ob die Neueinkäufe irgendwie einschlagen. Und wenn das jetzt so positiv berichtet wird, ich kann das ja auch nur irgendwie jetzt...
Narei im Moment, ein rechter Verteidiger wird getestet, so als offensive Variante. Auch ganz interessant.
Also ich finde den Kader auch insgesamt liest sich sehr gut. Die Frage ist jetzt, ob die Neuankäufe jetzt wirklich auch, wie Gado schon gesagt hat, das halten, was sie versprechen. Leider Ken Zombie noch verletzt und bei Kittel, der hat ja in seiner Karriere auch schon einige Kreuzbandrisse, Knorpelschäden.
Aber jetzt zwei Jahre quasi durchgespielt,
genau.
20 Tore, 20 Vorlagen in zwei Saisons,
genau.
ohne viel verpasst zu haben. Also da kann man schon mit arbeiten. Ja,
auf jeden Fall. Aber da geht es auch darum, dass er halt verletzungsfrei bleibt und das ist auch mehr oder weniger jetzt so mit die letzte Chance im Profifußball, dass er jetzt mal wirklich Fuß fassen kann. Ich glaube noch, so ein Knieschaden, das überlebt dann auch so eine Karriere dann, glaube ich, nicht mehr. Da brauchst du dann auch wieder ein, zwei Jahre, um wieder ranzukommen.
Aber da schätze ich irgendwie Bold so ein, dass die sich das ganz genau überlegt haben und die jetzt einfach gesehen haben, genau. Zwei Jahre am Stück gespielt, quasi verletzungsfrei, genau. Ganz, ganz hohes Niveau. Ich meine, wie gesagt, also 20 Tore, 20 Vorlagen bei Ingolstadt in zwei Jahren ist, kannst du quasi verdoppeln für einen guten Verein.
Ja.
Und da kann man sich echt auf eine Menge freuen, aber es wäre natürlich irgendwie schon wieder typisch HSV, wenn das so wie Nikolai Müller vor zwei Jahren ist, Hubschrauberjubel und erster Spieltag irgendwie eine Verletzung, aber das wollen wir jetzt nicht erweitern. Ja, oh Mann, ey. Aber also, wenn du dann wirklich mit so Hand und
wenn sie fit sind, dann kann das passen,
Stützen, ne? Papadopoulos dann auch wirklich in Topform vorne Hinterseher, den absoluten Schlüsselmann, also den halte ich für sensationell.
Stamm, Wood, also würde ich
Wood
sagen.
Ist auch eine ein bisschen Wundertüte und dann ist auf jeden Fall was möglich. Was fehlt denn noch so ein bisschen? Was fehlt euch noch im Kader?
Muss man gucken, wer auf der Sechs spielt, ne? Die beiden Sechser. Also
Janicic auch schwach,
hört
man gar nichts mehr von.
Also mit dem
gewinnst du nichts.
Ja, also reißt du auf, ist jetzt keine Stütze, ne? Muss man irgendwie sozusagen. Moritz, so Duziak spielt doch auch, der ist auch eher ein Sechser, ne? Oder?
Eigentlich.
Oder eher
Außenverteidiger kann, glaube ich, auf der Sechs spielen. Du hast halt Jung, der auffällig stark geredet wird, aber ja. den haben wir echt auf der Sechs erlebt. Und wenn du gegen eine gute Mannschaft spielst,
finde ich. Also Jung, ich muss sagen,
so handlungslangsam.
Hamburger Jung, aber wenn du für den irgendwie so 3-4 Millionen kriegst, dann würde ich den
Hamburger
auch.
Hamburger
Jung, hey, den auch. Da würde ich ihn auch abgeben. Also ich finde, auf der 6 ist noch so ein bisschen Handlungsbedarf.
Dieser Adrian Fein macht wohl einen super Eindruck.
Ist aber eher
ein Achter, genau.
Ja.
Also eher ein bisschen offensiver.
Ich glaube, man darf auch nicht unterschätzen, dass diese Saison du einfach noch konstanter sein musst als letzte Saison, weil ich glaube, dass Stuttgart und Nürnberg das relativ solide durchspielen werden und da haben wir echt starke Konkurrenz und
Nürnberg ist schon richtig scheiße. Also
finde ich eigentlich auch, aber zweite Liga können sie so und das ist das Problem, dass sie da eben sich mit abfinden können, sich nicht akklimatisieren müssen, den Kampf annehmen und deswegen glaube ich, dass der HSV echt aufpassen muss, dass sie nicht nur einen Ticken besser spielen als letzte Saison, sondern vor allen Dingen auch noch viel konstanter da deutlich mehr Punkte als letzte Saison
einfahren. Wie jedes Jahr ist es die stärkste Liga aller Zeiten, die stärkste zweite Liga aller Zeiten. Aber in diesem Fall stimmt es auch ein bisschen.
Also die Punkte waren schon letzte Saison auffällig niedrig, die du brauchtest, um aufzusteigen.
Ja. Ja. Man muss jetzt definitiv noch eine Handvoll Spiele abgeben, weil der Kader jetzt ist noch zu groß. Da finde ich, wäre es noch wichtig, dass man da so ein paar auch alte Früchte irgendwie, die man letztes Jahr noch mitgeschliffen hat, irgendwie so abgibt. Und dann hat man einen Kader, der nicht zu groß ist, weil sind auch irgendwie viele unzufrieden, der eingeschweißt ist und dann kann man damit arbeiten.
In zwei Wochen geht's ja schon los. Ich denke mal, Jonas Bold wird dann noch den einen oder anderen wegschicken. Apropos wegschicken, wir haben so ein bisschen mit ihm gesprochen jetzt an, ich glaube, zwei, drei Gelegenheiten. Also ich einmal, aber irgendwie war immer einer von uns beteiligt, der hat sich ab und zu mal blicken lassen auf so ein paar Events und wir sind alle, kann man sagen, voll auf begeistert von dem Kollegen, ne?
Ja, er ist sehr, sehr, also was ich so am Rande mitbekommen habe,
ne?
Aber sehr, also ich sag mal so, er wird seinen Weg machen in Zukunft. Er ist relativ durchsetzungsstark und resolut, hat, finde ich, einen klaren Blick auf die Dinge, relativ objektiv und humorlos, aber das ist eigentlich so ganz gut. Kann auch sich durchsetzen, kann, glaube ich, auch was spannend wird, Kontra bieten, also Richtung Hoffmann. Also da ist auf jeden Fall ein ordentliches Potenzial da, dass es irgendwann mal vielleicht scheppert. Aber er verfolgt seinen klaren Plan und lässt sich da nicht so richtig aus dem Ruder werfen.
War
und
übrigens bei der, kleiner Sidefact, war bei der Copa America beim Finale als DAZN-Co-Kommentator.
Sollte ja die ganze Copa America kommentieren. Ja,
genau, weil er so ein Südamerika-Experte ist. Das finde ich schon wieder cool, Weltklasse.
Ja. Ja. Also macht einen guten Eindruck. Er macht das, was er macht, finde ich, bis jetzt macht er gut. Ich hoffe, dass er, dass er sich mit Hoffmann einfach gut versteht. Ne? Ich glaube, das ist jetzt nicht so ein wie bei Dortmund oder Bayern, so das eingeschweißte Duo. Das kann es vielleicht natürlich noch werden, aber
dass die sich nicht gegenseitig
Hast du zwei alte Männchen halt da, ne?
Ja, aber was mir besonders gut gefällt an ihm, was ich so gehört habe, ist, dass er die Atmosphäre in Hamburg so aufsaugt. Er versucht so zu erkennen, an welchen Ecken, wie die Leute denken. Also er beschäftigt sich richtig so bei den Sportevents damit zu gucken, welche Gruppen denken was und saugt diese Mentalität auf und ist nicht so, dass er sich irgendwie abschottet.
Wir haben ihn in der Viertelstunde, in der wir mit ihm gesprochen haben, haben wir ihm auch ein gutes Gefühl gegeben, glaube ich, von dem, was wir über den HSV denken. Hat er sich alles angehört, aufmerksam auf jeden Fall. Ja. Aber wie du sagst, er lässt sich blicken, hört sich viel an und er ist greifbar.
Ich hatte war erst ein bisschen ja negativ, ne? Also auch als habe ich im Podcast ja gesagt, aber ich glaube, also ich habe meine Meinung jetzt ein bisschen geändert, dass er...
Das passiert selten.
Ja, dass er ein sehr guter Mann ist. Bei Hoffmann bleibe ich dabei, dass er...
Raus, immer noch.
Hoffmann raus. Und aber ich glaube, der wird auf jeden Fall seinen Weg machen, wenn ich beim HSV irgendwo anders... Also von dem halte ich jetzt viel.
Wir können ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, auch wenn ich es nicht mehr so hundertprozentig zusammenkriege. Aber er hatte irgendwie ja so eine Marschroute für den HSV festgelegt. Ja, ganz interessant eigentlich.
Stimmt. Er hat jetzt... Sozusagen ist der Meinung, ich hoffe, ich gebe es richtig wieder, aber dass die Mannschaft jetzt in diesem Jahr funktionieren muss. Das heißt, nicht auf die jungen Willen setzen, die vielleicht noch ein, zwei Jahre brauchen, um sich zu entwickeln, sondern man muss jetzt aufsteigen. So. Also das ist auf jeden Fall das Ziel. Und dann, wenn du oben in der ersten Liga bist, also sei es auch jetzt ein bisschen gestandenen Spieler, man sieht jetzt auch, es kommen viele Spieler, die voll im Saft sind.
Hinterseher.
Genau, die jetzt einfach gute Leistung bringen, die bringen vielleicht auch noch nächstes Jahr gute Leistung. Das heißt, wenn du aufgestiegen bist, so dann oben in der ersten Liga bist, das eine Jahr stabilisieren. Und dann kann man im nächsten Jahr entwickeln. Also das heißt, dann kann man, wenn man erstmal sicher irgendwie in der ersten Liga ist, dann kann man auch entwickeln und mit jungen Spielern und es ist wieder attraktiver. Aber jetzt muss man, glaube ich, eher komme, was wolle. Das hat er jetzt nicht wortwörtlich gesagt, aber hoch.
So, ja, aber so kann man es eigentlich sagen. Also aufsteigen, keine Experimente, stabilisieren und dann entwickeln.
Ja. Mein Reden, ey, alles für den Aufstieg. Scheiße auf die Finanzen.
Seht ihr schon wieder die europäische Flagge irgendwo schon?
Ja, nächste Saison, Berlin. Ich denke, wir haben da, also muss natürlich ein bisschen Glück bei der Auslosung haben, dass du nicht irgendwie auf Leipzig, Bayern oder Dortmund triffst, aber alle anderen.
Ich glaube, Bayern, das machen wir dieses Jahr. Vor Dortmund habe ich ein bisschen Angst. Man wird sehen.
Aufmannschaft.
Meisterkampf auf jeden Fall spannend, aber interessiert mich eigentlich nicht, solange der HSV noch nicht in sicheren Gefilden ist. Aber ich habe mal wieder ein gutes Gefühl. Lass mich da auch leicht treiben, aber.
So soll es ja auch sein.
Ich hatte echt schon bei echt vielen Trainern und Sportdirektoren ein richtig gutes Gefühl. Aber diesmal irgendwie, ich sehe so ein Hacking einfach nicht völlig versagen. Das kann ich mir nicht vorstellen.
Dafür hat es gut zusammen. Also es ist jetzt nicht unbedingt der Kader, der mich jetzt so umhaut. Es ist einfach so, dass Hacking gerade so eine Aura irgendwie ausstrahlt, dass er das Ding locker in die erste Liga schaukelt. Und das beruhigt mich in dieser Sommerpause gerade.
Er ist halt die absolute Schlüsselfunktion. Ne? Also du kannst auch, wenn du einen mittelmäßig guten Trainer nur hast und der kriegt so einen krass zusammengewürfelten Kader, 15 Neuzugänge, ist eine komplett neue Mannschaft, dann kann der auch erstmal irgendwie völlig überfordert sein und ein, zwei, drei Jahre brauchen, bis sie sich irgendwie finden. Und aber wenn du einen guten Trainer hast, der kann aus dem Nichts, zack, jetzt aufsteigen. Ja. Und vom Papier her können wir das.
Ja. Wir werden es ja auch sehen, am zweiten Spieltag geht es ja gleich nach Nürnberg, das erste Montagsspiel wieder. Und am dritten
zu Hause Bochum.
Also genau, alles, also da kommen schon einige mittelmäßige, starke Mannschaften.
Hacking traditionell in der Hinrunde auch extrem stark.
Also, mit all seinen Mannschaften.
Mit all seinen Mannschaften, nein, aber man ganz ehrlich, man muss sich da die Vita angucken von Hacking im Vergleich zu Titz und Wolf. Also sorry, das sind zwei völlig verschiedene Welten, was der eine schon geleistet hat im Gegensatz zu den anderen beiden.
Absolut, und selbst wenn man sich jetzt mal so eine Negativserie von Hacking vor Augen führt, damit Gladbach 8 Spiele in Folge sieglos oder vielleicht sogar verloren, selbst da hat er ja nicht das Gesicht verloren, sondern im Gegenteil hat, glaube ich, dann noch irgendwie die Presse angegriffen oder so. Also ist nach vorne geprescht und das war dann doch nochmal ein bisschen was anderes als so ein angeschossenes Reh wie Hannes Wolf. Also wir sind da sehr positiv, bleiben jetzt dann auch wieder regelmäßig mit dem Podcast am Ball, denn es geht ja bald los und freuen uns auf die nächste Folge.
Nur der HSV.
Nur der HSV.
Ciao.